Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus sagt, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Mit diesem Wort für diesen Sonntag ein ganz herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich. Ich begrüße Sie, die Sie hier im großen Saal sitzen, und ich begrüße unsere Gottesdienstbesucher auch im kleinen Saal und im Aula-Bereich und dann vielleicht im Seminarraum 2 und im Foyer und Zimmer 28 und wo auch immer Sie sich jetzt so eingefunden haben. Haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr Verständnis, dass das so möglich ist, dass wir miteinander in diesen außergewöhnlichen Rahmenbedingungen heute noch einmal diesen Gottesdienst hier feiern können. Wir begrüßen natürlich heute Morgen auch ganz besonders alle unsere Livestream-Nutzer. Wir haben nicht nur freundliche Grüße aus Peru und Indonesien, sondern heute natürlich auch ganz, ganz viele liebe Grüße aus Deutschland bekommen. Da ist natürlich die Anzahl der Livestream-Nutzer natürlich deutlich angestiegen, was ja verständlich ist. Und so lassen Sie mich heute Morgen natürlich zuallererst einige Sätze sagen zu dem Thema, das uns alle miteinander bewegt. Und das für unser Haus, für unsere Gemeinde, für unsere Schule natürlich ganz dramatische Konsequenzen hat. Ich möchte Sie gerne in Kenntnis setzen von dem, was wir im Vorstand, in den Leitungsgremien entschieden haben und jetzt genau in den letzten 48 Stunden Stück für Stück ganz konsequent umsetzen. Dazu gehört zum Ersten, dass unsere Internatsschule schon geschlossen ist. Unsere Schülerinnen, die haben am Samstagmittag ihren letzten Unterricht gehabt, sind abgereist oder werden spätestens heute abreisen. Unsere Schule bleibt wie alle anderen Schulen bis zum 19.04. mindestens geschlossen. Die zweite Entscheidung, die wir getroffen haben, ist, dass mit der Männertagung heute dann auch unser Konferenzbetrieb schließt. Wir werden unser Haus schließen. Zuerst einmal bis kommenden Sonntag, 22.03. Aber natürlich sind wir nüchtern, dass auch weitere Folgen des Konferenzausfalls folgen können. Wie weit das sein wird, können wir jetzt noch gar nicht abschätzen. Da müssen wir miteinander auch mit den Behörden im guten Gespräch bleiben, wann, was, wie möglich ist. Zuallererst müssen wir unser Haus heute Nachmittag schließen. Wichtig ist Ihre Information, dass die Praxis von unserem Arzt offen bleibt, dass also die Physiotherapie ebenso offen bleibt, dass die Buchhandlung offen sein wird, dass natürlich auch das Gästehaus jederzeit telefonisch erreichbar ist und ganz, ganz wichtig, auch unser Mediendienst wird natürlich in diesen Tagen besetzt sein. Dass das für unser Haus noch ganz unübersehbare finanzielle Konsequenzen hat, das lassen Sie mich zumindest mit diesem einen Satz sagen. Dass jede Woche uns Zigtausende kostet, das ist jedem klar. Wie das gehen soll, weiß jetzt natürlich zu jetzigem Zeitpunkt noch niemand. Danke auch an der Stelle für alles Beten, Mithelfen und Spenden. Das Dritte, was wir entschieden haben, dass wir unsere Jesuswoche vertagen. Das fiel uns natürlich außergewöhnlich schwer. Und unser Herz ist sehr, sehr traurig darüber. Das können wir nicht verbergen und wollen wir auch nicht verbergen. Gerade in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gab es eine unwahrscheinliche große Einsatzbereitschaft in allen Bereichen unserer Lahö-Gemeinde für unsere Jesuswoche. Und wir haben uns sehr, sehr, sehr darauf gefreut, können sie aber natürlich unter diesen und wollen sie unter diesen Umständen nicht durchführen. Es gibt im geistlichen Bereich das Prinzip des Zweiten. Das heißt, was in der ersten Runde noch nicht geglückt ist, warum auch immer, das gelingt im zweiten, dritten Anlauf. Und so werden wir mit großer Klarheit auch überlegen, auf welchen neuen Termin unsere Jesuswoche mit dem gesamten Set, was wir vorbereitet haben, dann entsprechend durchgeführt werden soll. Deswegen bitten wir auch alle, die in ihren privaten Gärten und Häusern sonst irgendwo Plakate aufgestellt haben, sie entsprechend mit dem abgesagt Schild oder ähnlichen Vermerken zu versehen. Und wir bitten Sie, die Sie diese wunderschönen Woodies aufgestellt haben, die nicht auf die Lahö zurückzubringen. lagern Sie sie für diese paar Wochen und Monate ein, bis wir dann wieder mit einem neuen Thema, nein, nicht mit einem neuen Thema, mit einem neuen Termin und dem gleichen Thema wieder bei Ihnen auftauchen werden. Also, wenn Sie dann dem Woody in Ihrer Waschküche oder in Ihrer Garage begegnen, dann ist er immer ein gutes Gebetsanliegen, dass wir mit großer Weisheit jetzt miteinander den Termin finden, den wir dann auswählen sollen. Das vierte ist natürlich, dass wir alle unsere Gemeindeveranstaltungen ab Montag auf weiteres nicht stattfinden lassen können und wollen. Wie lange das sein wird, können wir zum jetzigen Zeitpunkt und wollen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Was unseren Gottesdienst betrifft, so haben wir folgende Regelungen, Ihnen bekannt zu geben. Es werden ab kommenden Sonntag vorerst hier keine öffentlichen Gottesdienste mehr stattfinden. Das ist der Entscheid. Aber wir werden einen Gottesdienst senden. Wir, das Gottesdienstteam und die Lahö-Teammannschaft, wird hier ohne Sie ab kommenden Sonntag, aber für Sie hier Gottesdienst feiern. Und wir werden ihn per Livestream senden. Und Sie können ihn auch downloaden und Sie können auch die entsprechenden Audiodateien bestellen. So haben wir das entschieden und hoffen, dass wir so miteinander diese ganz besondere Phase durchführen können. Gerade jetzt ist uns nämlich das Feiern unseres Gottesdienstes sehr, sehr wichtig, um unserem Gott die Ehre zu geben und auch um uns zu stärken durch Worte unseres Gottes. Und so machen wir in Mut von diesem digitalen Angebot, in welcher Weise auch immer Sie es nutzen können, Gebrauch zu machen und es auch anderen weiterzusagen. Wie lange das so sein wird, das kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Jetzt habe ich noch eine nette Mitteilung. Ach ja, wir sollen die bisher 1.144 Teilnehmer an unserem Gottesdienst begrüßen. Das ist jetzt die offizielle Zahl, die heute Morgen am Livestream dranhängt zurzeit. Das wollen wir gerne tun. Sie kriegen von uns, von der letzten Mannschaft, einen Applaus. Der Livestream gibt einen Applaus. Wir sind auch technisch darauf vorbereitet, dass das in den nächsten Wochen mehr werden. Also das sei Ihnen auch gesagt, all denen, die Angst haben, ob unser Server das packt. Wir sind darauf eingestellt. Dann wollen wir gerne Folgendes Ihnen mitteilen. Was ist jetzt aus unserer Sicht wichtig? Nachdem wir auch dann keinen öffentlichen Gottesdienst, den wir hier haben können, auf den Livestream Gottesdienst verwiesen haben, ist uns wichtig, Ihnen Folgendes zu sagen. Wichtig ist einmal jetzt ein ganz konzentriertes Gottvertrauen zu haben. Ich würde es gerne noch genauer sagen, ein Vatervertrauen zu haben. Nicht nur ein allgemeines Gottvertrauen, ein Vatervertrauen zu haben. Er weiß, was er tut. Er muss sich uns nicht erklären. Und wir hängen an ihm, vertrauen ihm und hängen ganz intensiv auch jetzt da, wo er uns haben will. Das Zweite, was wir natürlich Ihnen sagen wollen, ist, dass wir beten wollen, ganz klar. Wir wollen zuallererst auch beten für die Verantwortlichen auch in unserem Land, die in welcher Weise auch immer in Verwaltungen, Ämtern, Gesundheitsbehörden, in den unterschiedlichen Bereichen jetzt besonders gefordert sind. Lasst uns miteinander beten. Lasst uns beten für Menschen. Für Menschen, für die wir auch in der Jesuswoche und für die Jesuswoche gebetet haben. Dass diese eigenartige Erfahrung beim einen anderen das bewirkt, dass es tiefer geht, als nur durch die Krise kommen. Dass es Sinnfragen, Lebensfragen, die eigentlichen Fragen stellt. Vielleicht kann unser Gott ja diese eigenartige Erfahrung dazu nutzen, beim einen oder anderen Herz und Kopf fürs Evangelium zu öffnen. Lasst uns dafür beten. Und lasst uns auch für die Lahö beten, für all das, was hier geht und jetzt auch nicht mehr geht, mit all dem, was das bedeutet. Auch für die ganze Truppe unserer Mitarbeiter, dazu fordere ich Sie auf. Neben dem Vatervertrauen, dem Gebet, wollen wir Sie ganz, ganz herzlich bitten, auch jetzt zeugnishaft unterwegs zu sein. Mit dem die Ehre geben unserem Gott, mit Vertrauen, dass seine Präsenz da ist, mit dem, dass der Ewige weiß, was er tut und mit dem, dass wir wissen, der Satz gilt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wir möchten Sie gerne auch auffordern, in Fürsorge und Dienst jetzt unterwegs zu sein, zu gucken, wo können Sie in Ihrer Lage wie helfen. Sie wissen, dass das ein ganz großes gesellschaftliches Problem ist, was in den nächsten Wochen da auf uns zukommt, von Kinderbetreuung über Einkaufshilfe und Sonstiges. Haben Sie die Augen und das Herz offen, um füreinander auch im Namen Jesu deine echte Hilfe sein zu können. Und so werden wir miteinander erleben, dass der Ewige uns durch diese ganz besonderen Zeiten richtig gut hindurchbringt. Ich möchte gerne die paar Sätze zu diesem Thema dadurch schließen, dass ich Ihnen das in Anführungszeichen Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer vorlese. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Faktum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. In dem Sinn gehen wir die kommenden Wochen und feiern jetzt von ganzem Herzen, an welchem Ort Sie auch immer diesen Gottesdienst mitverfolgen, diesen Gottesdienst. Ehren ihn, beten zu ihm, hören auf seine Worte. Und jetzt hören wir auf das Wort Gottes für diesen Sonntag.
Und dieses Wort steht im Lukasevangelium Kapitel 9, die Verse 57 bis 62. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Nach dem Gebet singen wir aus dem Grünen Liederbuch die Nummer 1: Heilig, heilig, heilig Gott, du bist heilig. Wir wollen aufstehen und miteinander beten und singen. Lieber himmlischer Vater, am Anfang wollen wir dir zuallererst danken für diesen Gottesdienst an diesem Sonntag, dass wir hier sein dürfen in dieser kleinen Schar, dass wir auf dein Wort hören dürfen und dass wir wissen, ganz viele sehen uns zu, hören uns zu und noch viel wichtiger, sie hören mit uns auf dich. Wir dürfen gemeinsam vor dir stehen und dich ehren und deinen Namen groß machen, dürfen dein Wort lesen und hören. Und das scheint uns an diesem Tag etwas besonders Kostbares zu sein, wo so viele Menschen vergeblich auf ein Wort von dir warten, dass dein Wort immer noch da ist und wir das hören dürfen, uns freuen an dir und dem, was du uns zu sagen hast. Uns wird das wieder neu deutlich und lebendig und wichtig, dass du redest. Und dass dein Wort nicht nur hineingesprochen ist in unser Leben, sondern dass dein Wort auch Auswirkungen hat. Wir ahnen, was es heißt, wenn du mit einem Hauch deines Mundes ganze Welten lahmlegst. Auch wenn wir manches nicht verstehen, auch in diesen Tagen, wissen wir doch, dass nichts an dir vorübergeht, ohne dass du es weißt. Vertrauen dir, dass alles in deiner Hand ist, alles in deiner Macht steht. Vertrauen, dass nicht nur in diesen Tagen alles an dir vorbeigehen muss, sondern noch mehr, dass ein Hauch aus deinem Mund auch reicht, um deinen Segen neu über dieser Welt auszusprechen, um dein Wort hineinzusprechen in unser kleines Leben, dass dein Wort hineintrifft auch in all derer Leben, die müde sind, die am Ende sind, die kraftlos sind, die nicht weiter wissen, die verzweifelt sind, Auch ihnen gilt das, und darum bitten wir dich auch an diesem Morgen, sprich du hinein in unser Leben und in all derer Leben, die auf dein Wort warten. Sprich du durch dein Wort auch deine Mahnungen, deine Wegweisungen, gib Orientierung, gib das, was in diesen Tagen notwendig ist für uns und für die vielen, die um uns sind. Bitten dich ganz besonders um Weisheit für die, die Verantwortung tragen, auch in unserem Land und darüber hinaus. Bitten dich für all die, die im medizinischen Bereich unterwegs sind, schenk du Klugheit, Weisheit, Erkenntnis und lass dann auch von Neuem dein Licht aufgehen und es auch alle sehen, dass das Licht und das Gute allein von dir kommt. Wir loben dich, wir ehren dich und wir erwarten alles von dir, auch in diesem Morgen für uns und für alle, die auf dich warten. Wir geben dir, unserem Gott, alle Ehre. Amen. Amen.
Wenn ich etwas in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gelernt habe, dann sicherlich nicht kurzfristig Predigttexte aufgrund äußerer Bedingungen ändern. Aber heute Morgen dachte ich schon, passt das jetzt so, die ganz klassische Perikope aus Lukas 9, die für diesen Sonntag vorgeschlagen ist? Tut unserer allgemeinen Seelenlage nicht etwas besser gut, was so anfängt mit fürchte dich nicht, ich habe alles in der Hand, alles wird gut oder so? Nein, ich denke, es ist schon gut, dass wir erst einmal bei Lukas 9 bleiben. Auch, ja, muss ich Ihnen zustimmen, ist mir beim Predigtvorbereiten auch so gegangen in den letzten Tagen, natürlich meine Grundbefindlichkeit, meine Gedanken, meine Emotionen erst einmal da überhaupt nicht aufgenommen werden. Das lenkt mich, das zieht mich, das zerrt mich in eine ganz andere Richtung. Und da leisten wir natürlich erst einmal ganz normalen Widerstand, das gehört ja mit dazu. Wenn jemand mir nicht das sagt, was ich meine, dass ich jetzt hören will, oder was ich jetzt meine, was ich gerade brauche, dann passt das zuerst einmal natürlich gar nicht. Aber dieser Text, der ist nun einmal tatsächlich für diesen Sonntag uns vorgegeben und ich denke, je länger ich darüber nachdenke, richtig gut. Auch wenn die Ausleger, ganz unabhängig von Krise, über diesen Text schreiben, ein Text der Prüfung wahrer Jüngerschaft oder die vergessene Seite Jesu oder steil ragt der Gipfel auf oder der radikale Jesus oder der Ernst der Nachfolge oder brauchen Sie noch mehr? Das heißt, das, was in diesem Text auf uns zukommt, ist jetzt nicht so kuschelig, das ist nicht so glatt, das ist nicht so einfach. Da kommt erst einmal ganz anderer Zungenschlag auf uns zu, in dem, was hier Jesus uns mitteilt. Und das Ganze ist natürlich auch eingebettet. Lukas 9 ist ja nicht irgendwo, das ist mittendrin im Lukas-Evangelium. Und falls Sie Ihre Bibel dabei haben oder Zugriff auf eine Bibel haben, dann einmal einen Blick auf den Text davor, dann entdecken Sie, in dem Text davor entscheidet sich Jesus ganz bewusst zum Weg nach Jerusalem. Und der Weg nach Jerusalem ist ja nicht irgendein Weg, sondern indem sich Jesus für den Weg nach Jerusalem entscheidet, entscheidet er sich für den Weg des Leidens, für den Weg der Passion und letztendlich für den Weg des Sterbens und für seinen Tod. Das steht über Lukas 9 und das steht jetzt auch über diesem Nachfolgetext. Und die Jünger sind ja jetzt mit dabei in diesem ganzen Geschehen. Als sie, die Jünger, auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. So fängt's doch an. Wobei diese drei Kandidaten, von denen in Lukas 9 die Rede ist, interessanterweise ja überhaupt nicht mehr erwähnt werden. Also da kommt keine weitere Reaktion, wird uns beschrieben, geschweige denn irgendein weiteres Gespräch, geschweige denn wie die heißen. Die treten auf und treten wieder ab. Sie dienen quasi als eine Kulisse für ein ganz anderes Thema. Und das Publikum ist ja auch ein ganz anderes. Wir müssen ganz streng sagen, bei allem Nachfolgegedanken, der die drei bewegt, die Zielgruppe sind die, die dabei stehen. Und das sind seine eigenen Leute, das sind die Jünger. Und wenn Sie jetzt den Text danach sich anschauen, direkt danach, in Lukas Kapitel 10, dann steht da groß die Überschrift, die Aussendung der 72 Jünger. Das heißt, nach diesem Text werden seine ganz bewussten Nachfolgeweg geschickt und gesandt. Und wenn Sie jetzt noch einen weiteren Gedankengang zum Anfang haben wollen, dann gehört dazu, dass im Matthäus-Evangelium, wo das uns auch berichtet wird, interessanterweise direkt unmittelbar nach der Geschichte Jesus seinen Jüngern sagt, geht in das Boot. Und viele von uns wissen natürlich, dass das nicht nur einfach eine Bootsfahrt auf dem See Genezareth war, dass mit dieser Bootsfahrt eine unglaubliche Sturmnacht auf diese Jünger zukommt. Das heißt, eingebettet in unangenehme Zeiten stellt sich hier Jesus als erstaunlich radikal vor. Und die Jünger, die sind im eigentlichen Sinn des Wortes sprachlos bei dem, was sie da aus dem Mund von Jesus hören. Das haben sie so jetzt nicht erwartet. Dass Jesus das so sagt, wie er das hier sagt, das schockiert sie in einer gewissen Weise. Und wir müssen und wollen zuallererst heute Morgen diese schockierenden Aufnahmebedingungen zur Kenntnis nehmen, von denen hier Lukas 9 uns berichtet. Da stehen schon 12 da und die kriegen mit, was 3 andere nun betrifft. Nummer eins kommt ja von selbst. Nummer eins äußert seinen Nachfolgewillen. Ich will dir folgen, wohin du gehst, und bekommt von Jesus so dermaßen die Breitseite. Wenn da einer auf einen Prellbock auffährt, dann gleich der Erste. Denn statt dass Jesus sagt, hier ist das Aufnahmeformular, führt man noch ein Gespräch mit meinen Mitarbeitern, selbstverständlich bis Nummer 13, 14, 15, freue mich für jeden, der mitmacht, schön, dass du mir nachfolgen willst, donnert er ihm diesen Satz entgegen: Die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat noch nicht einmal, wo er sein Haupt hinlege. Fertig ist das Aufnahmegespräch, das war's. Hast du eine Ahnung, was das bedeutet, wenn du mir nachfolgen willst? Das ist der Tenor dieser Antwort. Du hast keinen blassen Schimmer, wo dich das hinführt. Wenn du mir, Jesus, nachfolgst, bedeutet das, dass der Gehorsam, den ich hier gerade praktiziere, dich in die Heimatlosigkeit, in die Hauslosigkeit führt. Ist dir das klar, jedes wilde Tier hat es besser als der Messias. Das ist die Sprache. Und für alle, die noch ein bisschen weite Texte auf sich wirken lassen wollen, die empfinden das natürlich unwahrscheinlich bewegend, dass dieses Wort vom Haupt hinlegen dann noch einmal in der Bibel vorkommt. Und zwar in Johannes 19, Vers 30, wenn er sein Haupt hinlegt, wir übersetzen dann niederneigt. Wissen Sie, wann das ist? Am Kreuz auf Golgatha. Da legt er dann nochmal sein Haupt nieder. Das ist die letzte Belegstelle, wo er in dieser Weise sein Haupt niederlegt. Wie hier in Lukas 9. Willst du mit mir diesen Weg gehen? Das steht eigentlich als Antwort über diesem ersten Kandidaten. Kannst du das? Machst du das? Bist du da dabei? Dass du in der Weise mit dem Menschensohn, wie es hier heißt, mit dem Menschensohn, dem berühmten Menschensohn aus dem Propheten Daniel Kapitel 7, der beim Vater ist und vom Vater kommt und für den Vater den Weg geht, tatsächlich diese Spur ziehst. Das ist das Erste. Der zweite Kandidat will auch, natürlich will er spricht ihn ja mit diesem unwahrscheinlich starken Satz an. Was, als er sagt, folge mir nach, da spricht er doch dann sein berühmtes Kyrios. Das heißt, er redet ihn mit großer Ehrfurcht an und er bittet um eine Erlaubnis für eine Selbstverständlichkeit. Mit großem Respekt tritt er zu Jesus und erwartet wie selbstverständlich, dass Jesus das, was er vorhat, gut heißt. Denn der will nicht irgendeine Party feiern, sondern was dieser Zweite will, ist, dass er eins der höchsten Gebote, eins der höchsten jüdischen Pietätsgebote, nämlich Beerdigung der Eltern, dass er dem jetzt noch entsprechend nachkommt. Das ist noch eine Selbstverständlichkeit, würde ich sagen. Jeder würde damals bis heute sagen, na klar, und dann, wenn das geschafft ist, dann treffen wir uns wieder hier nach der Beerdigung, selbstverständlich. Und wiederum knallt da Jesus rein, jegliches emotionale Grundgerüst zerdeppernd, und sagt nun diesen Satz: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Was für ein schroffer Satz da reinkommt. Der ist für uns natürlich extrem schroff und der soll auch so wirken. Aber er ist für jemanden, der im jüdischen Kontext aufgewachsen ist, natürlich noch viel intensiver. Denn das Gebot, dieses Pietätsgebot, diese Liebespflicht, nämlich die unmittelbaren Anverwandten zu beerdigen, die uns hier gegeben ist, im Judentum und auch im Christentum, Das ist natürlich hier noch einmal viel stärker. Es gab nur eine einzige Ausnahme von diesem Gebot. Und diese Ausnahme betraf ausnahmslos die, die in einem priesterlichen Kontext unterwegs waren. Wir lesen nach im Buch Levitikus, dass der hohe Priester eben sich nicht verunreinigen durfte. Das war undenkbar, konnte mit Toten nichts zu tun haben. Wir lesen von den Leviten, dass sie das eben in gleicher Weise zu praktizieren hatten. Und wir lesen es von den sogenannten Nasiräern, diesen Gottgeweihten. Auch da haben wir Belegstellen, dass sie sich vom Tod und von Beerdigung in einer ganz gewissen kultischen Unreinheit fernhalten sollten. Das ist die Botschaft, ist hier klar. Gott ruft durch Jesus seine Leute heraus aus dem normalen Zusammensehen. Er macht einen ganz scharfen Cut. Ihre Beauftragung hat eine ganz andere Dimension. Sie werden quasi wie in einem priesterlichen Stand herausgeholt aus dem normalen, alltäglichen und auf einen völlig neuen Orbit gestellt. Ganz scharfe Trennung. Diese Trennung, die ist nicht normal. Das ist kein normales Lehrer-Schüler-Verhältnis, auch für damalige Verhältnisse nicht. So ging ein Rabbi normalerweise nicht mit seinen Leuten um. So schroff, so einschneidend und so autoritär. Denn wer hatte denn das Recht, das zu sagen, außer dem, der die Tora gegeben hat, dass jetzt Jesus hier auftritt und sagt, ich stelle euch in diese Rolle hinein, dazu nimmt er das Recht in Anspruch, Tora zu sprechen, Gesetze, Worte Gottes zu sprechen. Mit der Autorität des Gottessohnes knallt hier Jesus rein. Boah. Nummer zwei tritt ab. Bei Nummer drei hören wir, dass es heißt, und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Der Nummer drei kommt auch dazu und ist in einer Art und Weise auf Jesus eingestellt. Das bewegt einen ganz, ganz tief. Wir wären über die Maßen dankbar, denn hier kommt nun eine Person, die auch noch top bibelkundig ist. Denn diese dritte Person mit der Erlaubnis, noch Abschied zu nehmen, der nimmt ja Anrecht an einer ganz interessanten Geschichte, die viele von uns ja kennen. Im Alten Testament kam zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt der große Prophet Elia auf diesen Elisa zu. Und als dieser Prophet Elia auf diesen Elisa zukommt, da beruft er ihn ja in diese Nachfolge und er hat noch eine einzige Sache, die nun dieser Elisa noch praktiziert. Elisa macht ein großes Abschiedsfest mit seiner Familie, bevor er dann diesem Elia nachfolgt und dem Elia dient. Und auf diese Geschichte nimmt nun hier dieser bibelkundige Interessent an der Nachfolge Bezug. Und sagt ihnen, ich weiß, ich mache es jetzt in der Weise, dass es mir eine Ehre wäre, mit dir zusammen zu sein. Er setzt also Jesus so hoch, ist unglaublich, so hoch, dass er die Geschichte des Elia hier zitiert und sagt, du bist für mich in dieser Kategorie. Und Elia war ja nicht irgendwer. Im ganzen Alten Testament finden sie nur noch eine Person in der Kategorie, und das ist Mose. Das sind diese beiden Exponenten des alten Bundes. Und wenn dir dieser Interessent an der Nachfolge sagt, ich sehe dich ja in der Kategorie des Elia, dann ist er aus seiner Sicht natürlich ganz oben angekommen. Jesus sagt, das reicht mir nicht. Elia reicht mir nicht. Wenn du mich auf dem Elia-Level siehst, hast du es nicht verstanden, wer ich hier bin. Das ist unglaublich. Unglaublich, was hier Jesus macht. Und er bringt zum Ausdruck, du kannst mit mir keine Beziehung, keine Gemeinschaft haben, wenn du jetzt in diesem Moment, wo durch diesen Nachfolgeruf du deine Hand an den Flug gelegt hast, wieder zurückgehst und sei es auch nur zur Verabschiedung, bist du raus. Ich hoffe, dass in diesen paar Minuten, wo ich Ihnen diese drei Personen skizziert habe, es Ihnen so geht, wie es Ihnen gehen soll. Wissen Sie, wie es Ihnen gehen soll? Es soll Ihnen so gehen, wie den 12, die damals dabei standen. Und den 12, die damals dabei standen, ging es durch und durch, dass sie sich sagen mussten, wenn das die Konditionen der Nachfolge sind, dann sind wir hier falsch. Das packen wir nicht. Komplett falsch. Hab gar keine Chance in der Art und Weise. Herr, das bin ich nicht. Beim Vorbereiten habe ich mich daran erinnert, dass ich dass ich einer von denen bin, die ganz, ganz, ganz schlecht sind, was nun tatsächlich die berühmten Elternabende in der Schule betrifft. Das muss ich offen bekennen. Das lässt sich wirklich an einer halben Hand abzählen, wie oft ich bei diesen Ereignissen dabei war. Aber es gab einmal so ein Ereignis, da konnten wir aufgrund unserer verschiedenen Kinder, die an gleichen Abend Elternabend hatten, musste ich eben auch einmal da mit dabei sein und habe mir das dann so angehört. Und dann traten die ganzen Lehrer auf und während die ganzen Lehrer da auftraten, diesem Elternabend, als erzählten, was an Aufgaben auf die Kinder zukämen, welche Bedingungen und was zu machen wäre. Und dann da gab es so eine innere Übereinstimmung, insbesondere mit den wenigen Männern, die in diesem Kreis dann da saßen. Und wir haben uns, ohne dass wir das aussprechen konnten, waren wir uns einig, dass uns allen so durchgesetzt hat. Was für ein Glück, dass wir da schon durch sind und das nicht mehr auf uns zukommt. Verstehen Sie? Das war eine innere Übereinstimmung mit allen Männern. Frauen weiß ich jetzt nicht, aber die Männer, das war eindeutig. Puh, Mann, da weht aber ein ganz anderer Wind als damals bei uns in den 60ern. So, das war so die Grundidee, 70er, wie auch immer. Und hier, da kommen diese drei Kandidaten und die Zwölfte und dann sagt, mein Gott, das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Ich bin nicht der mit dir einfach so zum Kreuz marschiert, Entschuldigung. Ich bin nicht der in dieser Art und Weise das realisiert, dass selbst die Pietätsregeln nicht mehr gelten, dass du in diesen ganz schroffen anderen Stand hineinrufst. Und ich bin nicht der jetzt in der Weise versteht, dass selbst durch diese normalen Abschiedsfeste nicht mehr laufen. Das bin ich nicht. Ich bin das nicht. Ich entdecke in Lukas 9 etwas außergewöhnlich Wichtiges. Das, was ich in Lukas 9 bei diesen schockierenden Aufnahmebedingungen entdecke, ist, dass ich eigentlich nicht dazugehöre. Ich bin eigentlich ungeeignet. Ich bin ungeeignet. Ich bin ungeeignet. Die Bedingungen sind klar und ich kann das nicht. Jetzt gucken Sie doch einfach nur mit mir Ihre letzte Woche an. Da trete ich doch jetzt niemandem zu nahe. Wenn ich dann nur ganz schlicht diese drei kleinen Aufnahmegespräche an Ihre und meine letzte Woche anlege, wo sagen würde, ja, das war mein Leben. Ich war mit ihm auf dem Weg zum Kreuz. Und selbstverständlich habe ich mich rufen gesehen aus allen anderen Bezügen. Allein er stand da. Und natürlich ganz klar war, selbstverständlich, habe alles Abstand genommen, selbst diese Abschiedsfeiergedöns. Es ist ja nicht nur ein Elias, es ist der lebendige Gott. Das war mein Tenor in den letzten 7 Tagen. Und Sie wissen mit mir, wie viel Unglaube, wie viel Zweifel, wie viel Hörigkeit auf alle möglichen Mächte und Stimmen, gerade in diesen Tagen. Wie viele Gedankengänge, komplett ohne Gott, wir gedacht haben. Wie viel Oberflächlichkeit. Wie viel Austarieren zwischen Gott und den Götzen. Und dann ist es so wichtig, dass wir an diesem Morgen merken, wir sind eigentlich für die Nachfolge komplett ungeeignet. Aber die stehen auch da, die 12. Die gehen ja jetzt nicht weg. Und jetzt müssen wir den ganzen Text gerade nochmal lesen. Keine Sorge, es geht schneller. Denn im zweiten Durchgang begreifen wir, was ja faszinierend ist, dass jedes Mal, wenn so einer auftritt, jedes Mal gleichzeitig für diese 12 es etwas Faszinierendes zu hören gibt. Nämlich, dass Gott sagt in Jesus, euch habe ich erwählt. Johannes 15, nicht ihr habt mich erwählt. Wir wollen dir nachfolgen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Erinnern Sie sich noch, wie die 12 zu dem wurden, was sie wurden? Die hatten keinen Aufnahmetest bestanden. Die haben sich nicht ein Bewerbungsverfahren entsprechend aus einer großen Menge als die 12 Supermänner etabliert. Sonst war die Nacht, in der der Sohn mit dem Vater im intensiven Gespräch war und am nächsten Morgen 12 Personen ausgewählt hat. 12 Personen, die von sich aus jeder einzelne sagen musste, ich bin's nicht. Ich kann das nicht, Herr. Ich bin ein Null. Ich bin eine Niete. Ich bin ein Versager. Wenn du mich einmal anpustest, bin ich weg. Und so war's ja dann auch. Wenn die mit ihm auf dem Weg zum Kreuz sind, wissen wir doch alles, was es dann heißt, kurz vor der Kreuzigungsgeschichte. Und sie verließen ihn alle. Und eine Schäftjunge hat ihn noch verraten und ihn da hängen lassen. Sie waren doch genau die, die in ihren alten Strukturen drin waren. Und jetzt erleben wir diesen wunderbaren zweiten Vorgang. Dass ich, der ich eigentlich komplett ungeeignet bin, in diesen Nachfolgebedingungen irgendwie dabei zu sein, dass ich tatsächlich eine unglaublich grandiose, einzigartige Zugangsberechtigung bekommen habe, nämlich dass lebendige Gott mich dabei haben will. Obwohl das diese Bedingungen sind, die ich nicht erfüllen kann, obwohl ich das nicht bin, sagt er mir, ich habe dich erwählt. Das ist es. Das ist unser Glück. Das Glück, das wir haben, dass Jesus sagt, ich rufe dich. Und wenn ich dich rufe, dann bist du durch meinen Ruf tatsächlich autorisiert, in einen ganz anderen Weg jetzt zu gehen. Ich rufe. Wenn Gott ruft, dann werden geistlich Tote tatsächlich auferstehen. Dann werden aus diesen kompletten Nullen Persönlichkeiten, die es ohne diesen Jesus gar nicht gäbe. Dann passieren Dinge, die nicht normal sind. Dann geschieht, dass der lebendige Gott mit seiner schöpferischen Auferstehungskraft in komplett ungeeignete Personen hineinkommt. Das ist genau das, was natürlich diese Persönlichkeiten, je länger sie mit Jesus unterwegs waren, begriffen haben. Warum schreibt nachher ein Mann wie der Apostel Paulus, wie seine unzeitige Geburt, das war eigentlich im Grunde genommen gar nichts Lebensfähiges, was da auf die Welt kam. Aber durch Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Das heißt, da ist was passiert, da ist was geschehen. Das lag gar nicht in ihm, in seiner Persönlichkeit, in seinem Intellekt, seiner charakterlichen Stärke. Das lag daran, dass seiner Beziehung kam, dass der Christus sich in das Leben des Paulus hineingegeben hat. Dass das dann galt, was er nachher im Galaterbrief sagen kann. Ich lebe, ganz normal lebe ich. Doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir, denn was ich jetzt lebe, in meiner Existenz jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Jetzt ist diese Zugangsberechtigung tatsächlich da. Und jetzt schafft der lebendige Gott Persönlichkeiten, Menschen, die da auf einem völlig neuen Kurs ihren Weg gehen, die geistlich auferstanden sind und deswegen die geistlich toten andere jetzt eben da die Beerdigungsaufgaben machen lassen und die auch wirklich erleben, dass sie ihre Hand an den Pflug legen. Und der Pflug hat ja in der Bibel eine unglaublich schöne Bedeutung. Das ist ja nicht nur einfach ein wichtiges landwirtschaftliches Instrument, damals schon ganz, ganz klar, sondern es ist etwas, was mit einem geistlichen Auftrag zu tun hat. Nur so als Antitscher zum Weiter nachdenken oder eine Konkordanz nehmen oder was ich was, die entsprechenden Texte runterscrollen. Da lesen wir zum Beispiel im Propheten Jeremia, da heißt es dann, pflügt ein neues, sät nicht mehr unter die Dornen. Oder Hosea sagt, pflügt einen Neubruch. Das heißt, da wird ein vollkommen neues Stück Land jetzt kultiviert, um es tatsächlich urbar zu machen. Oder wir lesen ja dann auch im ersten Korintherbrief bei Paulus, dass da ein bestimmtes Pflügen geschieht im Sinn des Jesusdienstes. Das heißt, da werden Menschen mit hineingenommen in eine Befähigung, jetzt ihren Weg mit Jesus Christus gehen zu können. Und jetzt schauen Sie sich mal diese Menschen an. Nicht nur die 2000 Jahre, die da kommen, sondern schauen Sie mal ganz kurz zurück, schauen Sie auf diesen Petrus, schauen Sie auf ihn. Schauen Sie auf ihn, auf den Mann, der da am grünen Donnerstagabend komplett weggeschmiert ist. Und dem sein Herr dann am nach Ostern sagen kann, weide du meine Lämmer. Genau der keine eigene Kraft und Fähigkeit in sich hatte, bekommt eine grandiose Zugangsberechtigung. Und geht seinen ganz außergewöhnlichen Weg, um tatsächlich dann für die Jerusalemer Zeit die entscheidende Leitfigur zu werden. Merken Sie, was in diesem Text stattfindet. Diesem Text findet statt, jetzt haben Sie tatsächlich fast eine halbe Stunde kaum mehr geschafft, an Corona zu denken. Das ist natürlich jetzt schon mal allein an sich schon ein Phänomen, nicht wahr? Und sie haben es, dadurch ist es was anderes jetzt in ihrem Kopf und meinem Kopf passiert, nämlich, dass sie plötzlich merken, um was geht's eigentlich? Und wenn vielleicht was Gutes aus dieser verrückten Zeit entsteht, dass nicht nur bei den noch nicht Glaubenden, bei denen natürlich auch, sondern dass uns den Glaubenden wieder klar wird, um was es eigentlich geht. Dass erstmal wir nicht diesen ganzen Mischmasch, diesen ewigen Kreiszirkus mitmachen, sondern merken, was ist denn das eigentliche Glück unseres Lebens? Und das eigentliche Glück unseres Lebens ist doch, dass wir komplett zu Jesus Nachfolge Unbefähigte durch die Gnade seines Rufes zu diesem Jesus gehören dürfen. In all unserer Schwachheit, Dudeligkeit, Kleingläubigkeit, zweifelnden Lebensabschnitten, Sündhaftigkeit und alles, was dazugehört, hat er uns genommen, zieht uns durch. Das ist unser Glück. Und nicht nur durch die paar Jahrzehnte, mit und ohne Corona, sondern er zieht uns ins Leben, ins ewige Leben hinein. Das ist unser Glück und das ist das eigentliche, wesentliche unseres Lebens. Alles andere, und da hilft uns Lukas 9 zu, kriegt den Rang von sekundärem, tertiären und was auch immer sie noch weiter hinschieben wollen. Vorne steht das eine, Jesus-Konzentration. Und wenn das bewirkt, was wir gerade erleben, dann bewirkt das schon was außergewöhnlich Gutes. Jesus-Konzentration. Und wenn Gott das schenkt, dass dieses Durchlässigwerden für das Wesentliche, Bleibende, Ewige, Göttliche, dann hat er aus diesem Mist allein schon für unser Land was richtig Gutes hingekriegt. Und jetzt? Jetzt haben Sie also Nein gehört und Sie haben eine Zugangsberechtigung bekommen. Was machen Sie jetzt? Was laufen Sie los? Die 12 laufen doch los. Ein Vers weiter sendet er sie aus. Und er sendet jetzt nicht Helden aus, verstehen Sie? Sondern er sendet genau diese Persönlichkeiten aus. Sie und mich, wie seit 2000 Jahren, schickt er jetzt seine Leute los. Und wenn seine Leute losgeschickt werden, ja, dann verstehen sie angesichts dessen, dass sie Jesus als Herrn haben, dass zu ihrem Leben ganz wesentlich der Verzicht und die Schritte des Gehorsams dazugehören. Richtig. Das ist für sie dann nicht mehr eine gesetzliche Vorgabe, sondern spüren sie, dass sie da im D'accord, in Einheit sind mit Jesus, ihrem Herrn selber. Es kommt nur auf eine einzige Sache an, dass ich das tue, was du willst, mein Herr. Und wenn mein Herr sagt zu seinem Sohn, wenn mein Gott, der Vater, seinem Sohn sagt, geh nach Jerusalem, dann geht der Sohn nach Jerusalem. Mit allem, was dazu gehört. Er ist ausgerichtet auf die Stimme des Vaters, hört auf den Vater und tut, was der Vater ihn heißt. Und dazu gehört auch tatsächlich, in ganz unterschiedlichen Weisen, dieser Weg nach Jerusalem. Ein Weg des Gehorsams, ein Weg der Entsagung, ein Weg des Verzichts, ja. Das ist für viele von uns ganz selbstverständlich. Dann bekommen Sie mit diesem Wort heute Morgen eine Ermutigung, diesen Weg, Ihren ganz persönlich kleinen, innerweltlichen, menschlichen Jerusalem weiterzugehen. Treu zu sein in dem Weg, den Ihr Gott Sie schon geheißen hat. So wie der Vater dem Sohn sagt, was er zu tun hat, so sagt der Sohn den Seinen, was zu tun ist. Geh deinen gehorsamen Weg weiter. So sieht der Nachfolge ganz, ganz, ganz praktisch aus. In ihrer Ehe, in ihrem Beruf, in ihren Glaubenskämpfen, in ihren Sorgenkämpfen, die sie da so vor sich haben. Was sagt der Sohn ihnen? Das, was er sagt, das ist zu tun. Und dazu gehört eben auch, dass eben dann zum Ausdruck gebracht wird, was ist denn jetzt das Alternative, sagen wir so gern. Das, was wirklich aus einer anderen Quelle herauskommt. Lass die geistig Toten ihre Toten da begraben. Du hast eine ganz andere Beauftragung. Das heißt, es gehört immer und immer wieder jetzt auch zur Nachfolge dazu, das zu fragen, was ist zwar nicht schlecht oder sündig oder böse, das ist ja sowieso raus, ist klar. Aber was brauche ich, obwohl es nicht sündig, nicht schlecht, nicht böse, was brauche ich trotzdem nicht? Was ist jetzt für mich nicht dran? Was lasse ich? Und was will ich dafür tun? Worauf konzentriere ich mich? Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Teilnahme am Reich Gottes statt weiterer Totenbegräbnisse. Das zu tun,
was der Ewige uns zu tun heißt. Da können Sie noch weiter Ihr Totenbegräbnis Ihrer persönlichen Selbstfindungsphasen durchführen und noch eine Runde weiter drehen, bis Sie sich noch endgültig gefunden oder verloren haben. Und der Ewige sagt, lass das doch endlich! Und kümmere dich darum, mit mir den Weg zu gehen und dich von mir zu gebrauchen zu lassen für meine Welt. Sie können weitere Totenbegräbnisse durchführen. Das sind die unterschiedlichsten Arten, wo da die Totenbegräbnisse bei uns stattfinden, wo Gott uns so gerne rausholen wollte, um mit ihm einen ganz anderen Weg zu gehen. Und wenn Ihre Hand am Flug ist, am Flug des Reiches Gottes, dann haben Sie mit mir das Vorrecht, an der einzigen Welt mitzubauen, die nicht untergehen wird. Wie schnell andere Welten verschwinden können, das merken wir ja gerade. Wenn Sie Ihre Hand am Flug des Reiches Gottes haben, dann arbeiten Sie an der Welt mit, die nicht vergeht. Was für eine Berufung. Ist das ein guter Text? Natürlich ist das ein guter Text. Ein richtig guter Text. Denn jetzt hängen Sie tatsächlich am Ende von diesem Gottesdienst an Jesus. Sie hängen an Jesus. Sie hängen einmal nicht an sich selbst oder ein paar positiven Aufputschspritzen, die sowieso nur bis zur nächsten Nachrichtensendung reichen. Sie hängen an Jesus. Und wenn Sie diesem Jesus hängen, dann sehe ich mich tatsächlich als den komplett Unbefähigten. Ja. Weil mein Jesus in seiner ganzen Klarheit und Wahrheit, überragenden Schönheit und Autorität darstellt. Ja, richtig. Da wird nicht rumgesülzt. Da bin ich raus. Und dieser Jesus, bei dem ich eigentlich raus bin, spricht sein erwählendes Berufungswort in ihr und in mein kleines Leben hinein. Und jetzt lässt er sie und mich tatsächlich laufen. Er lässt sie laufen. In so eine Woche in verrückten Rahmenbedingungen. Er lässt sie laufen. Denn sie hängen ja jetzt an ihm. Sie hängen ganz an ihm. Und werden auf seine Stimme hören. Was zu fühlen, was zu fühlen, was zu denken, was zu sagen und was zu tun ist. Sie werden aufhören, Totenbegräbnisse durchzuführen, um endlich das zu tun, was er getan haben will. In welcher Weise auch immer. Und Sie wissen, wenn Sie geadelt sind, dass Ihre Hand am Flug des Reiches Gottes liegt, dann lassen Sie sie schön da, damit in Ihrem und meinem Leben das geschieht, was bleibt. Gott segne Sie. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, und jetzt ist es uns ein ganz großes Geschenk und Vorrecht, in diesen Augenblicken in deine Gegenwart treten zu dürfen, zu diesem wunderbaren Thron der Gnade kommen zu dürfen. Wir, die felsenfest davon überzeugt sind, dass in uns keine Befähigung zur Nachfolge liegt. Nie und nimmer wäre auch nur einer von uns in der Lage, deine Aufnahmebedingungen anzunehmen. Und wir danken dir, dass du das mit so großer Klarheit zum Ausdruck bringst, weil damit du nicht runterrutscht auf unsere kleine innerweltliche Niveaulosigkeit, sondern der Heiligkeit, Schönheit, Macht, Größe, Autorität in diesem Wort vor uns stehst. Und gleichzeitig tust du das, was wir nicht zu hoffen glaubten, dass du aus Gnade erwählend in unser Leben hineingegriffen hast. Wir gehören dir. Was ist das gut? Du hast uns gewollt. Danke dafür. Und jetzt machst du genau für diese Typen die Tür auf, die Tür zu einer Woche der Nachfolge. Und du wirst da sein. Und wir beten dich an. Und wir hören auf dich. Und wir folgen dir. Wir vertrauen dir. Gelobt seist du, Herr Jesus Christus. Durch dich kommen wir auch in diesen Augenblicken zum Vater und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.